Am 1. Januar ist eine Änderung des Personenstandgesetzes in Kraft getreten. Diese Änderung kann man als einen Schritt in eine gesellschaftspolitische Revolution bezeichnen. Das Personenstandgesetz zwang bisher dazu, das Geschlecht bei der Geburt zu registrieren. Aber es gab keinen anderen positiven Geschlechtseintrag als weiblich oder männlich. Das verletzt nicht nur die Grundrechte einer Person außerhalb der binären Geschlechtsordnung, sondern schafft auch Raum für Diskriminierung und Unverständnis. Die gesetzliche Änderung besagt, dass wenn ein Kind weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden kann, der Personenstandsfall ohne Angabe oder mit der Angabe divers in das Geburtenregister eingetragen werden muss. Wie viele Menschen in Deutschland davon betroffen sind und wie groß die Varietät an Geschlechtern ist, erklärt uns Gisela Wolf. Wolf ist Vorstandsmitglied des Verbands für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie, kurz VLSP.
Es gibt nur eine bislang noch nicht spezifizierte Anzahl von Menschen, die sich tatsächlich binär erleben. Das ist abhängig von soziokulturellen Kontextfaktoren. Derzeit gehen wir davon aus, dass es ungefähr 5% non-binäre Menschen gibt. Die können inter sein, die können trans sein, die können cis sein oder sich anderen Kategorien zugehörig fühlen. Und wir machen in den Untersuchungen, die es zu dem Thema gibt, die Erfahrung, dass die Zahlen seit Jahren kontinuierlich steigen. Wir gehen also davon aus, dass es in den nächsten Jahren eine deutlich größere Gruppe werden wird. Im Moment sprechen wir von ungefähr 5% der Menschen, die sich nicht männlich oder weiblich binär identifizieren möchten.
Und aus diesem Grund musste das Bundesverfassungsgericht auch sehr weitreichend einräumen,
dass diese zwangsweise Sortierung in zwei Kategorien männlich-weiblich beziehungsweise das Offenlassen des Geschlechtseintrags, das es ja vorher schon gab, übrigens auch nur aufgrund von einem Gerichtsurteil, dass das nicht ausreicht und dass das Menschen eben in grundlegenden Persönlichkeitsrechten verletzt, weil das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil eben anerkennt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Und dabei stützt sich das Bundesverfassungsgericht sowohl auf medizinisch-biologische Erkenntnisse als auch auf psychologische Erkenntnisse und auf sozialwissenschaftliche Erkenntnisse. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht sagt da, also bezieht sich beispielsweise explizit auf ein Gutachten der Bundesärztekammer von 2015, in dem die Bundesärztekammer eben feststellt, dass es also allein schon von medizinischer Seite eine große Geschlechtsvielfalt gibt, die über zwei Geschlechter hinausgeht.
Das hat uns Tia erläutert, Studentin des Fachs Gender Studies in Schweden und Transaktivistin sowie Beraterin in dem Themengebiet. Zu diesem Zugeständnis kam es nicht ohne eine längere Prozedur. Denn der Änderung wurde nur durch den langen Atem und Kampfgeist der intersexuellen Person Vanya errungen. Im letzten Jahr schaffte es Vanya, das Bundesverfassungsgericht in einigen wenigen Punkten zu überzeugen. Nach einem 6-jährigen Gerichtsverfahren vor allen Instanzen der deutschen Gerichtsbarkeit. Und das mit der Unterstützung der Initiative Die dritte Option und von vielen anderen Betroffenen. Die Forderungen waren eindeutig formuliert. Entweder den Personenstandseintrag im Geburtenregister endgültig abzuschaffen oder die Möglichkeit auf weitere positive Personenstandseinträge.
Das heißt, der Gesetzgeber war erstmal gezwungen, überhaupt was zu machen. Ich glaube, sonst wäre auch erstmal nichts passiert. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung gewesen. Und dann hat der Gesetzgeber im Prinzip den kleinstmöglichen Schritt gemacht, der mit dem Urteil möglich war. Vielleicht war der Schritt sogar kleiner, als das Urteil möglich gemacht hat. Das gilt es jetzt dann noch rechtlich auszuloten.
In dieser Aussage ist eine gewisse Unzufriedenheit zu spüren. Was in dem Gesetzesbeschluss unberücksichtigt bleibt, ist eindeutig festzumachen.
Also wir kritisieren einmal, dass nicht die Selbstdefinition der Person entscheidend ist, sondern nach wie vor ein Sachverständigenurteil. Man kann aber die Geschlechtsidentität nicht von außen diagnostizieren, sondern nur durch Selbstauskunft. Und wir kritisieren, dass non-binäre Menschen ausgeschlossen sind.
Darüber hinaus wurden relevante Aspekte übergangen, die für ein gerechtes und geschütztes Umfeld von intersexuellen Menschen gesorgt hätte. Da gibt es Punkte, die nicht erst seit gestern im Raum stehen, sondern schon seit Jahr und Tag von intergeschlechtlichen Verbänden wie dem OIY Deutschland gefordert werden. Zum Beispiel das Verbot von Operationen an minderjährigen intersexuellen Menschen.
Es werden also Operationen, sogenannte geschlechtsangleichende Operationen an nicht einwilligungsfähigen Kindern und Säuglingen durchgeführt, ja, also an Minderjährigen. Die wissen gar nicht, was Phase ist. Und diese Operationen sind medizinisch nicht notwendig. Also es gibt einige wenige Fälle, wo tatsächlich angeborene Abweichungen, sogenannte, dazu führen, dass eventuell bestimmte Funktionen, wie zum Beispiel jetzt zu pullern, profan gesagt, eingeschränkt sind. Das ist aber super selten. In den meisten Fällen wird operiert, einzig und allein zu dem Zweck, wir machen daraus jetzt ein Mädchen oder wir machen daraus jetzt einen Jungen, zumindest äußerlich. Es gibt eine Studie von der Humboldt-Universität von 2016, die darauf kommt, dass in Deutschland pro Jahr etwa 2000 dieser medizinisch nicht notwendigen Operationen an Minderjährigen durchgeführt werden.
Eine weitere Frage, die man sich stellen muss, ist, inwieweit intersexuelle Menschen vor Diskriminierung geschützt sind. Jetzt, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde, wird zumindest dieser Zustand sich verbessern? Denn auch hier scheint es so, als hätte der Gesetzgeber einige Punkte vergessen oder ausgeblendet.
Jedes dieser Gesetze, was eine Änderung vom Personenstand letztendlich möglich macht, braucht zudem eine flankierende antidiskriminatorische Arbeit. Und in Bezug auf transsexuelle Menschen machen wir die Erfahrung, weil deren Geschlechtszugehörigkeit letztendlich nicht hinreichend vor Diskriminierung im allgemeinen Gleichstellungsgesetz geschützt ist, ist zwar da die Personenstands- und Vornamensänderung eine Möglichkeit, die eigene Geschlechtszugehörigkeit rechtlich sichtbar zu machen, aber vor Diskriminierung sind sie trotzdem nicht geschützt. Das heißt, alle Menschen, die jetzt auch sich divers auch entsprechend eintragen lassen können, sind trotz alledem nicht hinreichend durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz geschützt und das muss flankierend geschehen.
Über die hier genannten Lücken des dritten Optionsgesetzes hinaus gibt es noch weitere individuelle Kritiken. Diese machen deutlich, dass noch lange nicht der von intersexuellen und nonbinären Menschen gewünschte Zustand erreicht ist. Oder zumindest nur für eine Teilgruppe. Doch offensichtlich ist der Gesetzgeber bereits mit diesem Schritt überfordert gewesen. Vielleicht ist daher der nächste Ansatz, noch mehr an die Gesellschaft selbst zu treten, um für Aufklärung und Verständnis zu sorgen. Die Frage ist, wie kann man das Thema näher an den Menschen bringen und welcher Gedankenansatz fördert offeneres Denken?
Ja, die meisten Menschen, die sich zum Beispiel jetzt als eindeutig weiblich identifizieren, wissen im Blick auf die eigene Biografie, dass es durchaus Elemente gibt, wo sie sich nicht ganz weiblich gefühlt haben oder das ziemlich cool fanden, auch Eigenschaften oder Attribute zu haben, die sie als männlich wahrgenommen haben. Und wir wünschen uns, dass die Menschen so offen und frei werden, dass sie diese eigenen Aspekte in der eigenen Biografie begrüßen können. Und das ist für uns die Basis, mit der jemand auch gucken kann, inwieweit er oder sie bereit ist, andere Menschen, die eine deutlich vielfältigere Genderpräsentation haben als die Person selber, als Bereicherung für die Gesellschaft zu sehen. Ja, wir nennen das Transrespekt, dass man sagt, jeder Mensch, der in Bezug auf die Genderpräsentation vielfältiger und reicher ist als ich selber, den betrachte ich als ein ganz wertvolles Mitglied der Gesellschaft und schaue, dass diese Person ihr Leben frei leben kann und ich gucke mal, inwieweit ich auch was von ihr lernen kann.
Es wird deutlich, dass wir erst am Anfang stehen. Sowohl im juristischen Hinblick, vor allem aber auch im Bereich der gesellschaftlichen Toleranz. Um daran in der Gesellschaft etwas zu verändern, muss jeder als erstes auf sich selbst blicken. Den Anspruch auf die eigene Akzeptanz in der Öffentlichkeit, die Relevanz des Gefühls der Zugehörigkeit und die Suche nach Verständnis.